freue mich, dass ich heute auf dieser tollen Kanzel predigen darf. Das erste Mal, Premiere. Herzlichen Dank denen, die das ja selbst gemacht in der Gemeinde. Herzlichen Dank den Künstlern. Das würde ich so nie hinbringen. Also wenn ich es gemacht hätte, würde ich das nicht getrauen, das Blatt hinzulegen. Ja, eines fehlt allerdings, da hier ist irgendwie so leer. Ich hätte zu Hause so schwarz-gelbe Aufkleber. Ich habe mir es hingelegt, aber leider vergessen mitzunehmen. Aber naja, ich will ja niemanden provozieren, von daher, ja. Ja, wir haben da gesungen, dir gebührt die Ehre und Anbetung. Und wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen, denn du bist groß. Die Frage ist, von wem ist hier die Rede? Dir gebührt die Ehre, wen meinen wir da? Na? Gott selber, viel zu einfach. Gott gebührt die Ehre und Anbetung. Und warum heben wir die Hände? War das nur damals so? Oder einige haben ja die Hände gehoben. Warum machen wir das? Ist das so eine Show-Einlage oder irgendwie? Nein, einfach als äußeres Zeichen. Das heißt, wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen. Also Namen, also das Erheben der Hände soll äußerlich zum Ausdruck bringen, dass wir seinen Namen erheben, in die Höhe heben und so weiter. Der Name steht für die Person, für die Macht und Größe Gottes. Also nicht nur äußerlich um den Namen geht's. Ja, und warum gebührt Gott Ehre und Anbetung? Das sagt der Vers 2, denn du bist groß. Also eigentlich hätte man den Eingangsvers erst nachher singen. Es fängt mit dir gebührt die Ehre und dann kommt die Begründung in Vers 2, denn du bist groß. Du tust große Wunder, niemand anders ist wie du. Also niemand ist so mächtig wie du. Anbetung gebührt dem, der am größten und mächtigsten ist, dem, der über allem steht. Das ist die kurze Botschaft des Liedes und auch eigentlich mein Predigtthema, dir gebührt die Ehre. Ja, ich möchte euch heute einen Menschen vorstellen, der so ein ähnliches Gebet formuliert hat, weil er große Wunder und Zeichen erlebt hat, ganz persönlich. Deshalb betet er Gott an, aber er ist einer, von dem wir das gar nicht erwarten. Einer, der im 6. Jahrhundert vor Christus mächtiger war als heute Trump, Putin und Xi Jinping zusammen. Es war Nebukadnezar, der Herrscher des damaligen babylonischen Weltreiches. Das Weltreich, das ging wirklich über die ganze Welt. Und dieser Herrscher, das war ein Alleinherrscher, also er hat bestimmt, was gedacht und getan werden musste. Und er sagt was ganz Erstaunliches. Und das lese ich euch mal vor. Das steht im Buch Daniel, Daniel 3, Vers 31 bis 33. König Nebukadnezar an alle Völker, Nationen und Sprachen auf der ganzen Erde. Glück und Frieden euch allen. Ich habe mich entschlossen, euch von den Zeichen und Wundern in Kenntnis zu setzen, die Gott der Höchste an mir getan hat. Wie groß sind seine Zeichen, wie gewaltig seine Wunder. Sein Reich besteht ewig, seine Herrschaft hat für immer Bestand. Was für ein tolles Bekenntnis von diesem Herrscher. Nebukadnezar war völlig überwältigt von dem, was er gerade erlebt hatte. Gott hatte seine Größe und Macht gezeigt durch spektakuläre Wunder und Zeichen. Er war so begeistert, dass er beschloss, allen Menschen davon zu berichten, damit sie diesen Gott anbeten. Drei Dinge können wir von Nebukadnezars Statement lernen, von dem, was er hier so wie ein Bekenntnis formuliert. Erstens, es kommt darauf an, dass wir Gottes Größe erleben. Es kommt zweitens darauf an, dass wir Gottes Größe bezeugen. Und was vor allem wichtig ist, es kommt darauf an, dass wir drittens Gottes Größe anbeten. Das heißt, dass wir ihn anbeten, seinen Namen erheben. Also erstens Gottes Größe erleben. Ja, Nebukadnezar konnte deshalb so begeisternd und überzeugend von Gottes Macht reden, weil er sie persönlich erlebt hatte. Er kam schon einmal mit Gott in Berührung. Wer das Buch Daniel ein bisschen kennt, in Kapitel 2, da hat ja Daniel dem König seinen Traum gedeutet. Und daraufhin war er so begeistert, dass er anerkannt hat, dass nur der Gott Daniels, der Gott Israels, Träume offenbaren kann, dass er so viel Weisheit schenken kann. Und damals, also in Kapitel 2, da sagt er, in Wahrheit, euer Gott ist der Gott der Götter. Also er sagt nicht mein Gott, sondern euer Gott ist der Gott der Götter. Und deshalb finden wir in Kapitel 3 wieder einen ganz, ganz anderen Nebukadnezar, der wieder nicht diesen Gott, der das alles wieder vergessen hatte und jetzt wieder ganz anders drauf war, denn er war ein leidenschaftlicher Gegner Gottes und Anbeter der Götter Babels. Also er wusste, beide anbeten, das geht nicht. Also die Götter Babylons, der Götterkult war ziemlich verbreitet in Babylon, es gab viele. Und die Frage ist, wie kam es zu dieser radikalen Kehrtwendung? Wir müssen jetzt eigentlich Kapitel 3 ganz lesen, vielleicht eine Hausaufgabe, lest mal heute Mittag Daniel 3, ganze Kapitel. Ich möchte es nur so im Schnelldurchlauf sagen, erzählen. Nebukadnezar ließ eine Statue aus purem Gold aufstellen, circa 3 Meter breit und 30 Meter hoch. Könnt ihr mal ausrechnen, pures Gold, was das heute wert wäre. Also, ich glaube, ich wäre da hin und hätte mir was weggekratzt von der Statue und dann an die Sparkasse verkauft. Im Moment 5 Gramm, so circa 600 Euro. Ich habe auch einen Goldbarren zu Hause. Also habe ich zum Abschied von der Sparkasse geschenkt bekommen. Aber schon ein anderes Thema, lassen wir das mal. Also aus purem Gold diese Statue. Und warum hat er das gemacht? Er forderte jetzt von seinen Beamten, also von seinen Angestellten zunächst mal, dass sie alle antreten sollten und diese Statue anbeten und auf sein Kommando sich niederwerfen sollten. Diese Statue, man weiß nicht genau, wie sie natürlich ausgesehen hat. Wahrscheinlich sollte es ein Abbild sein seines Lieblingsgottes Marduk, hieß der. Natürlich auch ein bisschen Selbstbeweihräucherung, denn Daniel hatte ja vorher gesagt, dass er das Haupt aus Gold sei und so weiter. Also auf jeden Fall war das nicht freiwillig, denn jeder, der sich weigerte, sollte verbrannt werden in einem der vielen Ziegelöfen Babylons. Und die Freunde Daniels sie waren Verwalter der Provinz Babel und sollten auch zu dieser Versammlung kommen. Doch, also der Zusammenhang lässt schließen, dass sie gar nicht hingingen. Denn diesen Gott anzubeten, das war für Juden ein No-Go. Also sie konnten nicht die Götter Babylons anbeten, sonst würden sie sich schuldig machen ihrem Gott gegenüber. Und da gab es einige Denunzianten, die zeigten die drei an, weil sie sich dem Befehl des Königs widersetzten. Nebukadnezar ließ sie holen, das zeigt, dass sie wahrscheinlich gar nicht dabei waren, und drohte ihnen mit dem Feuertod. Und ihre mutige Antwort, die führte dazu, dass er komplett ausrastete. Also es war ein sehr unberechenbarer Typ, wie manche Regenten auch heute. Man weiß morgen nicht, was sie tun. Und er ließ den Ofen auf die höchste Stufe heizen, auch wenn dadurch einige seiner besten Kriege buchstäblich verheizt wurden. Denn sie sollten die drei begleiten und sind von dem Feuer also tot umgefallen. Und dann geschah dieses große Wunder. Nebukadnezar sah von außen Also das Feuer brannte, das war jetzt kein, das wurde wirklich angezündet und wie gesagt siebenmal heißer als üblich. Und er sah von außen einen vierten Mann im Feuer, einen Engel, einen Boten Gottes. Und die drei verbrannten einfach. Ja, der vierte natürlich sowieso nicht, aber der König konnte nicht anders, als sie aus dem Feuer holen zu lassen. Und was hier ein Detail, was hier betont wird in Kapitel 3 ist, sie waren völlig unversehrt, an ihren Kleidern konnte nicht einmal Brandgeruch gerochen werden. Also stellen wir uns das vor, es war nicht mal Brandgeruch vorhanden. Und dann erledigte sich Nebukadnezars stolze Frage, die er vorher ihnen gestellt hatte: Wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Die war damit beantwortet. Gott zeigte seine Macht und er war mächtig blamiert. Er erlebte, dass der Gott Israels unendlich größer und mächtiger war als alle Götter Babylons zusammen, mächtig als er selbst, der absolute Herrscher dieses Reiches. Ja, die Frage, die sich uns stellt, wir leben natürlich nicht im babylonischen Weltreich, was bedeutet der Glaube für uns persönlich? Wenn überhaupt etwas, vielen bedeutet der Glaube ja nichts oder sie glauben ja nicht, dass es irgendwas gibt, Übernatürliches oder sonst was. Wenn überhaupt etwas, dann vielleicht ein Fürwahrhalten, ja, dass man das Vaterunser, das Glaubensbekenntnis in der Kirche spricht oder als ein Kulturgut, wie es auch zum Beispiel in der Familie Bonhoeffer so war. Glaube war keine persönliche Erfahrung, sondern ein Kulturgut, gerade bei den Eltern. Und so, dass man sonntags in die Kirche geht und an Feiertagen eben der Glaube gepflegt wird, wenn man so will. Auch Weihnachten, die Geburt Jesu, ist ja jedes Jahr das Gleiche. Dann denkt man dran und nachher vergisst man es wieder. Ja, da ist die Frage, gab es Zeiten in unseren, in deinem Leben, in denen wir wirklich in Kontakt mit Gott gekommen sind? Und oft sind es ja Probleme und Lebenskrisen. Oder noch mehr, haben wir die Größe Gottes persönlich erlebt? Hat er in unser Leben sichtbar und spürbar eingegriffen durch Zeichen und Wunder? Wahrscheinlich weniger spektakulär als bei Nebukadnezar. Aber was ist denn schon ein Wunder? Ist es nicht das größte Wunder, wenn Gott sich offenbart, wenn wir Jesus kennenlernen, wenn er unser Leben neu macht, wenn er uns befreit von Schuld und Sünde, wenn er uns Angst vor der Zukunft nimmt? Eine der größten Ängste, die es heute gibt, ist die Angst vor der Zukunft. Was geschieht? Kommt wieder ein Krieg oder was auch immer? Wie wird sich das alles entwickeln? Und wenn wir an Jesus glauben, dann haben wir Hoffnung. Dann wissen wir, egal wie die Zukunft wird, Jesus hat alles im Griff und er steuert die Weltgeschichte. Auch wenn es vielleicht manchmal nicht so aussieht. Ja, es gibt auch viele kleine Wunder in unserem Leben. Es wäre jetzt interessant, wenn vielleicht, ich weiß nicht, nachher so, kann man ja was erzählen, wenn wir jetzt einmal so jeder, der was erlebt hat, ein Wunder erlebt hat, hier vorkommen würde und es erzählen würde, das wäre sicher überwältigend und ich könnte dann gleich aufhören mit Predigen, weil das wird für sich selber sprechen. Ja, ich wurde noch heute Morgen, das war jetzt ganz überraschend, so kurz bevor ich, also 10 Minuten bevor wir losgefahren sind, an was erinnert. Ich habe es nicht mal meiner Frau erzählt, also nämlich heute ist eigentlich ein historischer oder ein Gedenktag für mich, nämlich am 16. Genau am 16. November im Jahr 2006, also vor 19 Jahren, hatte ich einen ziemlich schweren Autounfall. Und auf dem Weg nach Hause von der Sparkasse, ich ging etwa eine Stunde früher, wäre ich normal gegangen, wäre das gar nicht passiert, wo einer Gegenverkehr voll in mich reingefahren ist mit voller Geschwindigkeit und weil er einen Lastwagen überholt hat und mir dann in die Seite gefahren ist, in die Fahrerseite. Und ich hätte das auch nicht überleben können. Und die Sanitäter, die dann kamen, haben dann gesagt, also wie man da lebendig aus diesem Auto rauskommen kann, sei ihnen schleierhaft. Und ich weiß noch, wie das damals war. Ich habe es dann auch aufgeschrieben, habe sogar die Zeitungsanzeige noch aufgehoben. Ich höre ja gern oder damals noch mehr, habe Musik gehört und unter anderem zu dieser Zeit habe ich gehört Johnny Cash, American Six, Heinz, und zwar den Song I Came to Believe. Und da heißt es, I came to believe in a power much higher than I. Ich glaube an einen Gott, der höher ist als ich selbst. Und genau als diese Zeile kam, passierte der Unfall. Und ich sah ja das kurz vorher kommen und vorher lief die Zeile auf meinem iPod. I cried out for help and I felt a warm comforter there. Ich schrie um Hilfe und ich spürte, dass mir jemand half. Und das habe ich gemacht. Ich habe um Hilfe geschrien und dann zack, kam der Unfall und Gott hat mich bewahrt. Ich könnte jetzt schon tot sein, ich könnte im Rollstuhl sitzen, schon 19 Jahre im Koma oder was auch immer. Gott hat es verhindert und mich bewahrt. Ich weiß nicht warum. Es hätte auch anders sein können. Gott bewahrt nicht immer, dass jeder Unfall verhütet wird, aber ich bin dankbar dafür und er weiß, warum. Und damals habe ich noch mein Tagebuch geschrieben, vielleicht will Gott mir durch dieses Erlebnis sagen, dass ich künftig stärker seiner Macht vertraue. Ja, und das war so einfach so für mich eine persönliche Erfahrung. Und andere haben sicher auch, Peter, Wittrich, die solche krasse Erfahrungen gemacht haben. Aber wir kennen natürlich auch andere. Vor kurzem kam ja dieses Geschwisterpaar im Autounfall ums Leben, die auf dem Weg zum Gottesdienst waren. Kamen die letzten Tage beide tot. Und warum Gott einmal das so macht und so, das ist ein Geheimnis, das weiß er. Und ich habe es nicht weder verdient noch erarbeitet noch sonst was, es ist einfach Gottes Gnade, dass es bei mir jetzt so gelaufen ist. Er weiß warum. Was mich aber am meisten begeistert ist, wenn wir von Gottes Größe reden, wir haben durch Jesus direkten Zugang zu dem allmächtigen Gott. Wir brauchen keine Terminreservierung, wir brauchen kein Doktorlib, um bei irgendeinem Arzt Termine zu reservieren, sondern wir können jederzeit kommen. Denn er nennt sich sogar unser Vater und nennt uns seine Kinder. Wir dürfen mit ihm, mit dem allmächtigen Gott, also noch größer als Nebukadnezar oder alle Herrscher dieser Welt, wir dürfen mit ihm über alles reden. Wir dürfen alle Sorgen und Nöte bei ihm abladen. Er freut sich darüber sogar. Er will das. Er interessiert sich für uns. Und er hört uns. Er versteht sogar Schweizerdeutsch und versteht Schwäbisch. Für ihn kein Problem. Oder Ostfriesisch oder wie auch immer. Gott ist für uns, Jesus ist für uns und deshalb müssen wir uns auch vor keinem Menschen fürchten, ganz gleich, was für Herrscher in der Zukunft noch kommen werden. Hudson Taylor, der China-Missionar, der auch sehr viel erlebt hat, es war das 20. oder 19. Jahrhundert, ich weiß nicht mehr so genau, der sagte mal, der für uns ist, ist größer als alle, die gegen uns sein könnten. Der für uns ist, ist größer als alle, die gegen uns sein könnten. Oder mit Paulus zu sagen, wenn Gott für uns ist, wer mag gegen uns sein? Römer 8, 31. Ja, das hatte Nebukadnezar erlebt, die Größe Gottes. Und jetzt war die Folge für ihn, das war ja eine Mordsblamage. Also müssen wir uns mal überlegen. Und dann lässt er auch noch einen Flyer verteilen in seinem ganzen Reich und sagt, ich will euch kundmachen, ich will euch erzählen, was der Gott Israels, also der Gott der Feinde, an mir getan hat. Er hat ja Israel gefangen genommen. Er hat es ja abgeführt in die Gefangenschaft 586 vor Christus. Und deren Gott, den hat er jetzt erlebt, dass er der Größte, dass er größer ist als die Götter Babylons. Und der sagt jetzt, der schreibt jetzt an die ganze, an seine alle Einwohner, an die ganze Welt, alle sollen erfahren, was für Zeichen und Wunder Gott, der Höchste, an mir getan hat. Nicht der Gott Daniels, euer Gott, sondern was er an mir getan hat. Alle sollen erfahren, wer der größte Gott ist. Man sagt so immer wieder, Glaube ist Privatsache. Das stimmt ja einerseits, aber andererseits bleibt der Glaube keine Privatsache, wenn wir Gottes Macht erlebt haben. Wir reden doch gerne von dem, was uns begeistert, wovon wir erfüllt sind. Schön nach Luther heißt doch Matthäus irgendwo, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Und wir können es doch nicht lassen, von dem zu reden, was wir erlebt haben, ob das kleine oder große Wunder sind. Dabei geht es ja gar nicht um uns selbst, was für großartige Leute wir sind, sondern es geht um Gott, um Jesus. Was wir erlebt haben, soll andere ermutigen zum Glauben und zur Anbetung. Nicht nur das, in der Bibel erfahren wir genauer, wer Gott ist und was er will. Wir erfahren, was er alles versprochen hat. Und das muss ja unter die Leute. Und wer mit Jesus lebt und seine Größe erkannt und erlebt hat, der singt dieses Anbetungslied als persönliches Bekenntnislied, als Proklamation. Dir gebührt die Ehre und Anbetung. Nicht nur so, nicht nur äußerlich, sondern von Herzen. Dir, dem lebendigen Gott, der Wunder in meinem Leben getan hat, dem gebührt Ehre und Anbetung. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Gottes Größe anbeten. Mit derselben Radikalität, mit der sich Nebukadnezar zuvor auf die Seite der Götter Babylons gestellt hatte, war er nach dieser Erfahrung für den Gott Israels. Auch wenn er ein unberechenbarer Tyrann war. Also wenn er ein paar Verse vorher lest, vor 31, das heißt, jeder, der etwas sagt gegen diesen Gott Israels, dessen Haus soll ein Misthaufen werden und er soll verbrannt werden. Also schwierige Missionsmethode. Aber es war einfach, ich weiß nicht, der war so, ja, er hat ja auch später noch abartige Dinge erlebt. Lest mal dann weiter, Kapitel 4. Also ist schon ein seltsamer Mensch. Aber trotzdem hat er Gottes Größe erlebt und wir können etwas aus seiner Logik lernen. Und das ist mir ganz neu bewusst geworden. Ich habe ja schon öfters darüber das gelesen oder gepredigt. Aus seiner Logik können wir lernen, dem größten Gott gebührt Anbetung. Das heißt, die Anbetungsfrage war für ihn abhängig von der Machtfrage. Wenn Gott nicht der Größte ist, wenn der Gott, den ich verehre, nicht der Größte ist, dann lohnt es sich, dann gebührt es sich gar nicht, den anzubeten. Denn es ist ja einer da, der noch größer ist als der. Und das war seine Logik. Und davon können wir sehr viel lernen, dass Anbetung eben zusammenhängt mit der Machtfrage. Und da ist uns ein großes Vorbild, sind mir die drei Freunde Daniels, Hanania, Mischael und Asaria hießen sie. Nebukadnezar meinte, wenn er ihre Namen änderte, er hat ihre Namen geändert in Namen von babylonischen Götzen, also ja, Satrach, Meschach, Abednego hießen sie dann bei ihm. Er konnte zwar ihre Namen ändern, aber nicht ihre Gottesbeziehung. Und als er sie ein letztes Mal aufforderte, die goldene Statue anzubeten, was antworteten sie? Das ist ein Highlight von dem ganzen Buch. Kapitel 3, Vers 16 bis 18. Ich lese es mal nach einer eigenen Übersetzung von Gerhard Meyer. Wenn unser Gott, den wir verehren, will, kann er uns erretten. Aus dem Ofen, in dem das Feuer brennt, und aus deiner Hand, König, wird er uns dann erretten. Und wenn nicht, so sollst du dennoch wissen, König, dass wir deinen Gott nicht verehren und das goldene Bild, das du aufgestellt hast, nicht anbeten. Also ganz gleich, ob wir jetzt verbrennen oder nicht, du sollst wissen, wir werden deine Götter nicht anbeten, weil unser Gott größer ist. Das ist ein Bekenntnis. Und das bedeutet, sie werden auf keinen Fall die Götter Babylons anbeten, ganz gleich, ob Jahwe ihr Gott eingreift oder ob er nicht eingreift. Ihre Anbetung ist nicht davon abhängig, ob oder wie Gott eingreift. Sie überlassen sich seinem Willen. Wir beten im Vater unser, dein Wille geschehe. In uns ist unsere Anbetung Gottes davon abhängig, ob wir Wunder und Zeichen erleben. Was ist, wenn wir beten und es tut sich nichts? Sind wir dann enttäuscht? Oder wenn Unfälle geschehen, bei denen wir fragen, warum hat er uns da nicht bewahrt? Warum greift Gott manchmal ein und manchmal nicht? Heute ist ja auch der Volkstrauertag. Und da gedenkt man den Opfern der Kriege. Und eine Krieg ist etwas Schlimmste, etwas vom Schlimmsten, was es gibt. Und im Krieg wird die wahre Natur des Menschen ungefiltert deutlich, wozu Menschen fähig sind. Und wir sollten mal wieder das, was Dietrich Bonhoeffer 1934 hat, eine bedeutende Friedensrede gehalten. Und ich glaube, egal wie wir jetzt denken über Kriegsnotwendigkeit oder nicht, er sagte damals, Christen können nicht die Waffen gegeneinander richten, weil sie wissen, dass sie damit die Waffen auf Christus selbst richteten. Ja, so viel nur dazu. Warum macht Gott das manchmal so und manchmal nicht? Es gibt keine Patentantwort, weil wir einfach nicht die Perspektive Gottes haben. Das Einzige, was wir tun können, ist dem Vater vertrauen, dass er genau weiß, was er tut. Auch wenn wir es vielleicht nicht verstehen, auch wenn wir sein Handeln nicht verstehen. Unser Glaube gründet sich nicht auf unsere Erfahrung, sondern auf eine Person, auf seine Person. Er hat die Antwort auf das Warum und Wozu, weil er die Zukunft im Voraus kennt. Er steht über Raum und Zeit und er hat alles im Griff. Ich war vor kurzem auf einer Tagung, da ging es um Internet, die Gefahren des Internets von einem IT-Menschen, war sehr interessant. Und der hat auch in Bezug auf dieses Thema gesagt, wir haben nichts im Griff. Auch das, was wir im Griff zu meinen haben, haben wir nicht im Griff. Es ist im Gegenteil oft gefährlich, wenn wir denken, wir haben es im Griff und dann werden wir übermütig und merken, nee, wir haben gar nichts im Griff. Aber schön zu wissen, dass Gott alles im Griff hat, dass er die Weltgeschichte im Griff hat, dass er mein eigenes Leben im Griff hat, dass er meine Sorgen und Nöte kennt und dass er weiß, warum ja manchmal Wunder passieren und manchmal nicht. Er weiß es. Und das gibt uns Mut und das ist eigentlich Glaube, das ist Vertrauen. Dazu noch ein paar Beispiele. Ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geguckt, ich mache einfach weiter. Mal bleibt das sowieso zum Essen, dann schmeckt das Schnitzel umso besser. Dazu noch ein paar Beispiele. Petrus im Gefängnis, was war mit dem? Der wurde befreit durch einen Engel. Die Türen gingen auf. Boah, toll. Er kam zu der Gemeinde und die meinte, es sei ihr Engel. Also damals dachte man, jeder Mensch hat einen Engel und da kommt sein Engel und gar nicht der Petrus und hat die Tür wieder zugeschlagen. Also er wurde mächtig befreit. Stephanus, heute gibt's, wer heute die Losung gelesen hat, Stephanus wurde gesteinigt und er betete, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Aber Gott hat es nicht verhindert. Ja, aber Petrus starb im Jahr 64 nach Christus. Beim Brand von Rom hat Nero alle hingerichtet. Er starb, er wurde gekreuzigt nach der Überlieferung mit dem Kopf nach unten. Da hat ihn Gott nicht mehr bewahrt. Also da war einfach die Zeit reif. Ja, Jan Hus wurde 1415 auf dem Konzil zu Konstanz als Ketzer verbrannt, weil er seine Lehre nicht widerrief. Er predigte gegen Ablasshandel und den Sittenverfall im Klerus. Und als die Flammen loderten, sang er laut: Christus, du Sohn des lebendigen Gottes, erbarme dich unser. Und kurz vor seiner Hinrichtung sagte er: Heute bratet ihr eine Gans. Hus heißt Gans übersetzt. Heute bratet ihr eine Gans, aber aus der Asche wird ein Schwan entstehen. Und genau 100 Jahre später kam dieser Schwan, nämlich Martin Luther. Und Luther rechnete immer damit, dass er als Märtyrer stirbt. Er hat immer damit gerechnet und Gott hat ihn bewahrt bis zum Schluss. Das war ein Wunder. Der war untödlich. Also könnte man sagen, den konnte man nicht kleinkriegen, weil Gott ihn bewahrt hatte. Er ist, hat da Uchs und Gesser und was. Also er ist einen ganz natürlichen Todes gestorben. Oder war, ja, ich weiß nicht mehr genau, was er getan hat. Also ja, hat da gerne Bier getrunken, also württembergisches Bier und so weiter. Also ihr kennt ja den Spruch, den ich schon öfters mal gesagt habe. Ich esse, was mir schmeckt und sterbe, wann Gott will. So hat Luther gelebt. Ja, und wenn ihr alte Lutherbilder seht, Luther wird oft mit dem Schwan dargestellt. Es gibt so ein altes Lutherbild, da ist so ein Schwan neben ihm. Und, das wusste ich auch nicht, in friesischen Dörfern, ich weiß nicht, Nord- oder Ostfriesland, ist auf den Kirchtürmen kein Hahn, kein Gockel wie bei uns, sondern ein Schwan. Ich habe selber noch nicht gesehen, aber ich habe Bilder gesehen, in welchen Orten das wohl ist. Da ist ein Schwan. Einfach als Hinweis auf Martin Luther, den Schwan, den Jan Hus vorausgesagt hat. Ja, und so wurden viele Zeugen Jesu verbrannt und andere bewahrt, wie auch immer. Dietrich Bonhoeffer wurde nur wenige Wochen vor Kriegsende hingerichtet, völlig unnötig eigentlich, auf persönlichen Befehl Hitlers, obwohl schon alles verloren war, da war nichts mehr. Und damals haben sicher viele für ihn gebetet und waren vielleicht enttäuscht, weil Gott ihr Gebet nicht erhört hat. Aber langfristig gesehen ist sein Tod für die Nachwelt viel bedeutender, als wenn er weitergelebt hätte. Also menschlich schon eine crazy Aussage, ich weiß es. Aber dadurch, dass sein Freund hat ja seinen ganzen schriftlichen Nachlass veröffentlicht. Wenn er weitergelebt hätte, hätten wir wahrscheinlich das alles nicht. Dann hätte er es ja selber für sich behalten. Und das wunderschöne Gedicht von guten Mächten, wunderbar geborgen, hätten wir wahrscheinlich heute nicht als Lied, weil das stand in einem privaten Brief an seine Braut und seine Eltern. Das hätte er nicht, das wäre niemals als Lied erschienen. Also den Segen, den er bis heute verbreitet, ich halte immer wieder Vorträge über Bonhoeffer, und es ist bedeutend, dass, so komisch das klingt, sein Tod mehr Frucht, mehr Segen gebracht hat, als wenn er weitergelebt hätte. Wir hatten auch, als ich früher da war, ich im EC, Liebenzeller Mission, wer das kennt, so als Jugendlicher oder und da hatten wir mal eine Freizeit am Wolfgangsee. Es war ganz nett, auch Fußball gespielt und so. Damals ging das noch. Und da geschah etwas Furchtbares. Das Kind, ich weiß nicht mehr genau, 3 Jahre, 4 Jahre, des Leiters, das war bei der Mutter in der Küche und fiel in einen heißen Teekessel, völlig ins heiße Wasser. Teewasser, und das war furchtbar. Und dann musste mit dem Hubschrauber dann ja in die Klinik transportiert werden nach Deutschland. Und ja, warum lässt Gott sowas zu in einer christlichen Freizeit und wie auch immer? Also ich weiß es nicht. Aber Folge davon war, dass wir uns, als wir wieder zu Hause waren, jeden Abend zum Gebet getroffen haben. Für dieses Kind und für die Familie. Jeden Abend, da galt keine Ausrede, ich habe heute keine Zeit, sondern jeder wollte dabei sein. Und ich habe in dieser Zeit damals noch nie eine so intensive Gebetsgemeinschaft erlebt und eine Einheit, die vorher gar nicht so da war, untereinander, dass es einfach erstaunlich ist. Warum das passiert ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist, hat sie überlebt, das Kind, und lebt heute ganz normal. Das Problem ist, unser Blick ist auf die Gegenwart und auf das Diesseits fokussiert. Doch es gibt auch ein Leben nach dem Tod. Denn für Gott ist nach dem Tod nicht alles vorbei. Er hat noch genügend Möglichkeiten, auch da zu erstatten, auch die, die in ihrem ganzen Leben nichts Schönes hatten, zu erstatten und gerecht zu handeln. Und diejenigen, die Böses tun, die wirklich ihre Mitmenschen nur plagen und nicht keine Gnade kennen, auch da gibt es auch Gericht, und das ist auch notwendig. Aber er ist ein Gott auch der Erstattung. Lukas 18, Vers 29, 30. Er wird, wenn ihr um meinetwillen Häuser, Familie und so weiter verlasst und darauf verzichtet, dann wird Jesus das erstatten. Aber das, auf jeden Fall ist Gott gnädig und gerecht und er weiß, er hat Zeit, eine Zeit, die wir nicht haben. Ja, wir haben einen großen Vorteil gegenüber Nebukadnezar und gegenüber allen Gläubigen im Alten Testament, denn Gott hat im Neuen Testament in und durch Jesus sich geoffenbart. Durch Jesus wissen wir, wer Gott überhaupt ist, wer dieser Gott ist. Und durch die Bibel, das Wort Gottes, erfahren wir mehr über ihn, lernen ihn kennen. Und ich möchte zum Schluss einfach drei Punkte, mein persönliches Bekenntnis zusammenfassen, formulieren. Vielleicht könnt ihr euch dem anschließen. Und zwar erstens, ich möchte Gott anbeten aufgrund seiner Größe und Macht, nicht nur im Gottesdienst, sondern an jedem Tag meines Lebens. Unabhängig davon, ob ich sein Wirken so erlebe, wie ich es mir vorstelle. Ich möchte Jesus vertrauen, auch wenn ich vieles nicht verstehe. Zweitens, ich möchte an Gottes Wort unter allen Umständen festhalten und mein Fähnchen nicht nach dem Wind des Zeitgeistes und der öffentlichen Meinung hängen. Ich möchte dazu stehen und sein Wort bezeugen und bekennen. Drittens, ich möchte nicht aufhören, mit Gottes Größe und Macht zu rechnen und seine Wunder in meinem Leben zu erkennen und davon zu reden. Also denken wir, wenn wir das nächste Mal dieses Lied singen, vielleicht der erste Vers am Anfang, dir gebührt die Ehre, denken wir an Nebukadnezar und das, was er erlebt hat. Und ja, singen dann dieses Lied voller Überzeugung und Anbetung, dir gebührt die Ehre, denn du bist groß. Amen.